man muss kein Whisky-Experte sein, man muss noch nicht mal die Definition von Scotch oder Blended Whisky kennen. Aber man kennt dessen bekannteste Marke, Johnnie Walker. Um das zu belegen, musst du einfach mal nur in deinem Bekanntenkreis herumfragen. Vielen sind da die meisten Whisky-Begriffe wahrscheinlich gar nicht geläufig. Von Johnnie Walker haben sie aber schon mal gehört, vielleicht sogar schon probiert. Und der Grund dafür ist recht simpel. Auf dem Großteil des Planeten ist Johnnie Walker die erfolgreichste Whisky-Marke. Da fließen Millionen Liter Whisky jährlich in Flaschen. Auf der einen Seite die günstigen Abfüllungen, die du für ein Apfel und ein Ei an der Tankstelle bekommst. Auf der anderen die Whiskys, die weit über 200 Euro kosten. Im Interview unterhalte ich mich gleich mit Johnnie Walker Markenbotschafter Steven Lasner. Steven betreut heute verschiedene Whisky-Marken von Diageo und war vorher viele Jahre im Waldorf Astoria in Berlin unter anderem als Barmanager tätig. Wir unterhalten uns über die Bedeutung von Johnnie Walker, zum einen für den schottischen Whisky-Markt, und wir unterhalten uns darüber, wie unglaublich viele Malt-Destillerien dort für Johnnie Walker arbeiten. Du erfährst auch, was dich erwartet, wenn du eine der High-End-Abfüllungen der Marke verkostest. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Mein erster Johnnie Walker war der günstigste, also der Red Label. Keine 20 Euro, Schraubverschluss, also genau das, was halt damals zu einer Studentenparty gepasst hat. Wir hatten es damals auch mit irgendeinem Filler gemixt, also Ginger Ale, irgend sowas. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Bei mir hat sich damals aber im Kopf verankert, dass die Marke Johnnie Walker die Low-Budget-Variante eines Whiskys ist. Also zumindest, bis ich irgendwann mal ein Sample deren Blue Labels probiert habe. Und das hat dann so meine Vorstellung der Marke etwas auf den Kopf gestellt. Oder ja eigentlich komplett. Denn das Ding war komplex, aromenreich und hat einfach Spaß gemacht zu verkosten. Also Blended Whiskys, also Whiskys, die auf einer Kombination aus Malt und Grain Whisky basieren, wie eben die meisten von Johnnie Walker, schienen also doch zu Höhenflügen imstande. Mein Bild von schottischem Whisky war damals und zu dem Zeitpunkt um eine tolle Kategorie plötzlich reicher. Mit Steven unterhalte ich mich daher gleich darüber, wie sich die günstigen von den teuren Abfüllungen bei Johnnie Walker unterscheiden und warum der Markt und damit letztlich auch der Single Malt Trinker auch heutzutage nicht ohne Marken wie Johnnie Walker auskommt. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Interview. Steven, ich danke dir, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
Ja, sehr, sehr gerne, Philipp. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mal wieder ja, etwas angeregt und ausführlich über dieses schöne Thema reden zu können.
Wenn wir jetzt mal gleich mit dem Thema einsteigen, und zwar Johnnie Walker. Weil Johnnie Walker ist ja eines der bekanntesten Whisky-Marken und ihr habt Abfüllungen im Niedrigpreissegment, aber auch Whiskys, bei denen man wirklich tief in die Tasche greifen muss. Wie würdest du die Marke Johnnie Walker jetzt ja, vereinfacht mit einem Satz beschreiben?
Oh, gute Frage, Philipp. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Range ist natürlich recht breit aufgestellt. Das alles so in einen Satz zu packen, das ist gar nicht so einfach. Ich würde wahrscheinlich sagen, ja, Johnnie Walker bedeutet für mich Kreativität, Tradition, Passion und einfach handwerklich, ja, perfekt verarbeiteten Scotch Whisky für beinahe jeden Geschmack, jede Gelegenheit und jeden Anlass. So würde ich das wahrscheinlich versuchen, kurz und knapp zu fassen.
Aber wenn du jetzt sagst handwerklich, also wenn ich jetzt den Begriff handwerklich höre, denke ich an so eine, ja, eine kleine Manufaktur mit einer Handvoll Mitarbeiter, aber ihr seid ja eine, Johnnie Walker ist ja eine gewaltige Marke und ein gewaltiges Unternehmen. Passt da der Begriff handwerklich noch?
Ja, das würde ich schon sagen. Und natürlich hast du recht, dass ja die Produktionsmenge enorm ist. Als ja meistverkaufter Scotch Whisky der Welt wird das nicht überraschen. Aber trotzdem werden die Blends ja natürlich auch noch ganz im Kleinen in ja im Blending Room von dem Blending Team, das aus lediglich 12 Personen besteht, 6 Herren und 6 Damen. Und ja, die Kreation von jedem neuen Whisky passiert dort wirklich auf sehr, sehr persönlicher Ebene, so wie es natürlich momentan jetzt auch gerade möglich ist. Aber die sitzen dann da auch wirklich zusammen und haben natürlich eine riesige Auswahl an ja, Blend-Bestandteilen, aus denen sie dann praktisch neue Blends kreieren können. Und ja, dieser Prozess, der dann am Ende Whiskys schafft, die über die ganze Welt von Millionen Menschen getrunken werden, dieser passiert wirklich ja überraschenderweise im sehr, sehr intimen Kreis. Und deshalb würde ich da natürlich auch aufgrund der enormen Kreativität und halt auch ja der Passion und auch der Erfahrung, die notwendig ist, um einfach gute Blends zu machen, würde ich da definitiv von Handwerk sprechen, ja.
Weil du gerade angesprochen hast, Johnnie Walker, die größte Whisky-Marke der Welt oder größte Whisky-Unternehmen der Welt, in der westlichen Welt definitiv. Aber seid ihr das auch, wenn man es jetzt global komplett betrachtet? Weil Indien hat ja auch mittlerweile auch einen enormen Ausstoß und aufgrund der Bevölkerungsdichte natürlich auch eine extreme Nachfrage. Also seid ihr auch in Indien noch größte Whisky-Marke?
Nee, das sind wir in der Tat nicht mehr. Also es gibt da einige indische, ich würde mal sagen, so Volksabfüllungen, die wirklich dort ja sehr, sehr populär sind und von beinahe jedem getrunken werden. Und die haben uns dann da ja schon deutlich überholt, hat auch einfach mit der ja landestypischen Popularität zu tun und auch der Verfügbarkeit dort im Land. Also diese indischen Abfüllungen sind wirklich teilweise an jeder Ecke zu bekommen. Ganz witzig, einige werden sogar im Tetrapack verkauft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Das ist mit diesem Dudelsackspieler drauf, oder?
Ja, genau, also es ist für unsere Sphären und in der Whisky-Welt, in der wir so leben, eigentlich immer schwer vorstellbar. Einige tun sich ja mittlerweile schon schwer, halt Wasser aus Plastikflaschen zu trinken. Dann finde ich natürlich hochprozentige Spirituosen so aus dem Tetrapack ein bisschen abwegig. Ja, aber das funktioniert dort wirklich sehr, sehr gut. Und ja, was so den indischen Markt angeht, da sind wir natürlich dann auch immer noch gut vertreten. Generell in Asien ist Johnnie Walker ja eine sehr, sehr bekannte und sehr, sehr beliebte Marke. Aber was so den Absatz in der Menge angeht, ja, haben diese, ich sage mal, regionalen Brands uns da auf jeden Fall überholt.
Wenn ich mir jetzt mal aber so eure Marketingkampagnen ansehe, dann sind es ja häufig Whiskys von Johnnie Walker in einem Tumbler auf Eis. Also ich habe jetzt mal auch in der Vorbereitung der Episode so die verschiedenen Marketingkampagnen, die verschiedenen Marketingposter über die letzten Jahrzehnte mal angeschaut und da war es meistens wirklich so, der Johnnie Walker in einem Tumbler auf Eis oder ohne Eis in einem Tumbler. Gut, mit Eis und Tumbler ist jetzt durchaus eine Möglichkeit, eine Whisky zu genießen, aber jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, wenn es darum geht, Aromen in einem Whisky zu entdecken. Wie sieht für euch so der typische Johnnie Walker Trinker aus?
Ja, wahrscheinlich sogar genau so. Aber ich denke, den typischen Johnnie Walker Trinker gibt es wahrscheinlich gar nicht. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass, wie du ja auch schon angesprochen hast, ja, das Kernportfolio ja alleine schon so umfangreich ist und der Approach von jedem dieser Blends ist grundsätzlich schon immer oder sehr, sehr häufig ein anderer. Ja? Wenn wir einfach mal Red Label als Einstieg in die Welt von Johnnie Walker sehen, dann ist das natürlich ein Whisky, der einen ganz anderen Ansatz verfolgt als jetzt zum Beispiel ein Johnnie Walker Blue Label. Und sicherlich ist auch der Moment, in dem man so einen Whisky genießt, ein anderer. Ja, also Johnnie Walker Red Label eher so der Alltagsdrum oder halt auch ja ein Whisky, den man häufig halt vielleicht auch in Bars oder halt auch sogar in Clubs findet als Mixgetränk. Und wenn wir dann mal wieder das andere Ende der ja Colors-Serie sehen, den Johnnie Walker Blue Label, dann ist es halt wirklich schon ein sehr, sehr komplexer und sehr hochspezieller Blended Scotch Whisky, in dem ja sehr viel Finesse steckt. Und dann nimmt man sich dann schon eher mal die Zeit und genießt ihn sicherlich auch an ja besonderen Momenten, wo man sich den wirklich verdient hat und wo man natürlich auch diese Fülle an Aromen dann ja gut wahrnehmen kann. Also ich denke, das hängt dann auch einfach immer davon ab, welchen Johnnie Walker man gerade im Glas hat. Und das Schöne ist ja auch, dass sich ja viele Johnnie Walker-Trinker entwickeln. Ja, viele, die halt über die Einstiegslabels so zu der Marke gekommen sind, die probieren dann halt sich auch immer weiter durch und halt auch so in der Range immer weiter nach oben. Und das ist eigentlich das, was uns auch sehr gut gefällt, denn wir wollen ja Whisky für eigentlich alle Menschen machen. Und dann ist es natürlich schön, wenn da bei vielen halt auch so eine Entwicklung zu sehen ist.
Und euer Kernportfolio besteht ja aus circa 8 Whiskys. Das beginnt im günstigen Segment und geht zum Blue Label hoch, den du jetzt gerade angesprochen hast, der so bei über 200 Euro liegt. Wenn ich jetzt so als Einsteiger zu dir kommen würde und dich einfach mal bitten würde, mir einen von euren Whiskys zu empfehlen, wie würdest du da bei der Beratung vorgehen? Weil wenn ich jetzt so vor dem Regal stehe, ich sehe die ganze Color Range, also die ganzen verschiedenen Whiskys aus eurem Kernportfolio, bin ich im ersten Moment erstmal überfordert.
Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Aber das Schöne ist natürlich auch, wie Johnny Walker ja in der ganzen Welt auch irgendwie wahrgenommen wird, wir haben halt diesen Wiedererkennungswert. Ja, das heißt, egal wo auf der Welt ich eigentlich in eine Bar oder vielleicht auch Kneipe gehe, ja, in einen Pub irgendwo, egal wie dunkel es dort ist, wenn ich irgendwo entfernt im Rückbuffet eine eckige Flasche mit einem schrägen Etikett sehen kann, dann kann ich eigentlich ziemlich sicher sein, dass es eine Abfüllung von Johnny Walker sein wird. Und ja, welche da für den Einstieg besonders geeignet ist, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem persönlichen Geschmack des Trinkers ab. Aber so wie gerade schon gesagt, Johnny Walker Red Label ist für viele eigentlich so der Einstieg in die Welt des Scotch Whisky gewesen. Und bei einigen ist es auch immer noch so. Ja, die sind einfach dabei geblieben. Natürlich würde man jetzt logischerweise sagen, dass man sich dann so die Farben hinauftrinkt, ja, also dann über Black Label und Gold Label, dann vielleicht irgendwann zu Blue Label kommt. Black Label ist natürlich dann ein Blended Scotch, der schon sehr, sehr von seinem Raucharoma bestimmt wird. Da muss man dann halt sagen, obwohl er halt ein, ja, Einstiegsblend ist, ist das natürlich nicht gleich für jeden Einsteiger perfekt geeignet. Bei Johnny Walker Gold Label haben wir wesentlich zugänglichere Aromen, ja, also viel Honig und viel Malzsüße. Das funktioniert natürlich für Einsteiger in die Welt des Scotch Whisky immer sehr, sehr gut. Und ja, ist natürlich dann immer schön, wenn sie sich dann, wie ich gerade schon sagte, ein wenig entwickeln. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich fast jeder dieser Whiskys für Einsteiger geeignet sein kann, wenn er denn natürlich seinem Geschmack entspricht.
Aber wenn man jetzt mal den Black Label anschaut, der ist jetzt eher rauchig, also deutlich markante Raucharomen. Gibt es dann bei den anderen Abfüllungen jetzt auch noch besondere, hervorstechende aromatische Merkmale? Weil gut, die Komplexität nimmt ja zu, von unten nach oben, von niedrigen Preis bis hohen Preis nimmt ja die Komplexität und die Vielschichtigkeit der Aromen zu. Aber gibt es jetzt neben den Black Label noch andere, wo man sagt, der und der hat ganz aromatisch ganz besondere Charakterzüge?
Definitiv. Also jeder dieser Blends verfolgt ja eine eigene Idee. Ja, also es ist ja nicht so, dass die Blends einfach so beiläufig entstehen. Da kann man vielleicht mit so ein paar Vorurteilen gleich mal ein bisschen aufräumen. Ja, viele denken natürlich bei einem Blend daran, okay, das sind Whiskys, die ja, sind irgendwo halt bei der Single Malt Produktion vielleicht übrig geblieben und dann machen wir da halt einen Blend draus. Aber das ist halt wirklich der völlig falsche Ansatz, denn jeder dieser Blends verfolgt halt eine Idee. Und wie ich schon angedacht habe oder vorhin schon angesprochen habe, das Blending-Team setzt sich halt zusammen und verfolgt halt diese Grundidee und versucht dann halt wirklich, ja, einen Whisky zu schaffen, der dieser Grundidee entspricht. Und viele denken natürlich, Johnny Walker Black Label ist jetzt einfach bloß der ältere Bruder des Red Label. Das ist nicht ganz richtig. Ich würde ihn vielleicht eher als, ja, den älteren Cousin bezeichnen, denn die DNA des Blends verändert sich schon merklich vom Red Label zum Black Label und hat natürlich auch damit zu tun, dass Carl Ila, ja, eine Single Malt Brennerei, die wahrscheinlich vielen etwas sagen wird, einer der Lead Whiskys im Johnny Walker Black Label ist. Und da kommt halt auch diese markante Rauchnote her, die wir halt beim Johnny Walker Black Label kennen und die viele halt auch so lieben. Dann haben wir natürlich mit Johnny Walker Green Label noch ein, ja, Alleinstellungsmerkmal in dieser Colors-Serie. Denn Johnny Walker Green Label ist ja im Grunde auch ein Blended Scotch Whisky, aber nicht im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Blended Malt. Das heißt, das, was ja vielen bei Blended Scotch immer so ein bisschen aufstößt, der Grain Whisky, darauf wird hier komplett verzichtet. Also wirklich ein Blended Malt Whisky aus, ja, vornehmlich vier Lead Whiskys, die bei Green Label auch sehr, sehr gegensätzlich sind. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Wir haben mit Linkwood und Gregenmore zwei Whiskys aus der Speyside, die dem Johnny Walker Green Label viel Frucht und viel, ja, Süße bringen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Talisker und Carl Ila, also zwei Insel-Whiskys, die halt wirklich Rauch und maritime Noten in diesen Blend bringen. Und das ist so ein bisschen das Schöne, ja, dass man diese Gegensätze in einem Whisky vereinen kann. Und ja, Johnny Walker Green Label, ich bezeichne ihn immer so ein bisschen als Everybody's Darling, Blended Malt, 15-jährig, einfach gut gemacht für, ja, ich glaube 35 €. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was Johnny Walker immer machen wollte. Ja, gute Whiskys für gutes Geld. Und ja, dann geht natürlich darüber hinaus dann auch mit dem neuen Johnny Walker 18, dem Ultimate 18, der so ein bisschen, ja, dem dem Gold Label, der früher noch die 18 trug, gefolgt ist. Gold Label gibt es immer noch, aber jetzt ohne Altersangabe. Und da haben wir dann halt schon einen ja sehr, sehr erwachsenen Blend, der natürlich auch mit 18 Jahren dann schon ein deutliches Eichenfeedback gibt und ein trockenes Finish, sehr, sehr reife Aromen mitbringt. Ja, und darüber hinaus dann halt, haben wir gerade schon angesprochen, Johnnie Walker Blue Label, ein wirklich ja sehr, sehr facettenreicher Blended Scotch Whisky, also wirklich unser Flaggschiff und ein absoluter Spitzenblend, der immer noch Grain Whisky beinhaltet, aber das auch ganz bewusst, weil auch hier der Grain Whisky ja seine Stärken ausspielt und auch einfach notwendig ist, um einen guten und facettenreichen Blended Scotch zu gestalten. Und ja, es ist einfach, wie ich schon sagte, eine Demonstration des Handwerks, und ein guter Blended Scotch Whisky ist wirklich immer einen Drum wert. Ja.
Und gut, der Green Label jetzt als Blended Malt fällt jetzt so ein bisschen aus der Reihe. Der Rest sind ja, wie du schon beschrieben hast, Blended Whiskys, also eine Mischung aus Malt und Grain Whisky. Wenn man jetzt aber mal so die Single Malt oder die Whisky-Szene allgemein anschaut, das ist ja Single Malt wirklich seit sehr, sehr lang, also seit vielen Jahrzehnten das große Ding. Aber Blended Whiskys hielt und hält den Laden, also die schottische Whisky-Industrie, ja erst so richtig am Laufen. Wie würdest du so die Größenverhältnisse von Single Malt zu Blended beschreiben? Also gibt es da noch die signifikanten Unterschiede wie jetzt in den 60ern, 70ern?
Ja, also Philipp, du hast da vollkommen recht. Also wir kommen ja da aus ganz anderen Zeiten. Also vor ungefähr 100 Jahren wurden circa 99% des produzierten Scotch Whisky wirklich in Blends verarbeitet. Ja? Also die Leute hielten es für völlig abwegig, nach Whiskys aus einzelnen Brennereien zu fragen. Ja, also es war sehr, sehr ungewöhnlich, dass wenige Single Malt Brennereien überhaupt eine eigene Abfüllung angeboten haben, denn diese Brennereien haben ja wirklich einfach nur für die Blendindustrie produziert. Das war der Scotch Whisky, der überall beliebt war, der sich verkauft hat. Und ja, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie dann Anfang der 2000er Jahre dieser Boom so richtig auch bei uns in Deutschland ankam und sich ja viele gehobene Bars ihre Rückbuffets dann mit Single Malts vollgestellt haben. Also da war dann mehr immer besser, und ich bin ja auch sehr, sehr froh über diesen Boom, weil der hat natürlich der gesamten Whisky oder der gesamten Scotch-Industrie auch nochmal einen enormen Auftrieb beschert. Aber alleine wir als Diageo, also der Oberkonzern, zu dem Johnnie Walker auch gehört, alleine wir produzieren so um die 100 verschiedenen Blended Scotch Whiskys für den gesamten Globus. Und da gibt es natürlich auch noch viele andere Big Player. Und die Verhältnisse haben sich schon ein bisschen angeglichen. Der Single Malt war lange Jahre auf dem Vormarsch, aber auch noch heute werden ungefähr 90% des schottischen Whiskys wirklich in Form von Blended Scotch Whisky exportiert. Und ja, das ist dann vielen gar nicht so bewusst, aber wie du es schon gesagt hast, der Blended Scotch hält den Laden immer noch so ein bisschen zusammen. Ja.
Okay, und ihr habt ja bei Diageo dutzende Malt Whisky Destillerien Schottlands unter eurem Dach. Also jetzt nicht nur die Blended Whisky Marke Johnnie Walker, sondern auch ganz viele einzelne Malt Whisky Destillerien. Also ihr habt ja in eurem Besitz mehr Malt Destillerien als jedes andere Unternehmen der Welt. Wie viele davon existieren in erster Linie, um die Blended Whisky Industrie wie Johnnie Walker zu bedienen?
Ja, also im Grunde nahezu alle. Also Dr. Jim Beveridge, unser Master Blender aus dem Johnnie Walker Blending Team, hat mal ja vielsagend von sich gegeben, wir sind eine Blend Company, die auch Single Malts produziert. Ja, und das ja ist wirklich eine Aussage, die man eigentlich ja so nehmen kann, wie sie zunächst auch einmal klingt. Ja. Blended Scotch ist halt einfach immer noch unser Butter- und Brotgeschäft, könnte man sagen. Und natürlich haben wir 28 Malt-Destillerien, betreiben insgesamt 29 in Schottland. Das ist wirklich eine riesige Menge. Dazu haben wir noch 1,5 Grain-Distillen, also Cameron Bridge als die größte Grain-Distille überhaupt in Schottland. Die produzieren alleine schon so um die 120, 130 Millionen Liter Grain-Whisky. Und dann teilen wir uns noch eine mit Edwington, das ist North British. Ja, und dazu dann, wie gesagt, diese 29 Malt-Distillen, die teilweise auch sehr, sehr populäre Single-Malt-Abfüllungen haben, wie zum Beispiel Cardhu, Mortlach oder Talisker. Ja, Kalila habe ich auch schon genannt. Aber trotzdem ist allen diesen Brennereien immer noch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe inne, und das ist einfach die Whiskys für unsere Blends liefern. Und es gibt eigentlich keine unserer Brennereien, die ja nicht eine wichtige Aufgabe erfüllt, um einen unserer, ja, um die 100 Blends global halt mit Geschmack auszustatten, würde ich mal so sagen.
Aber wenn ich jetzt mal so die deutsche Whisky-Szene anschaue, also je tiefer man in die deutsche Whisky-Szene einsteigt, könnte man so ein bisschen den Eindruck gewinnen, es gibt Single Malt und der Rest ist eigentlich Makulatur. Wie wichtig ist für euch dann der deutsche Markt für Johnnie Walker oder Blended Whiskys von Diageo generell?
Also der deutsche Markt ist in unserem neuen Cluster, wie wir es jetzt haben, also Northern Europe, ja, da gehört jetzt Skandinavien mit dazu, natürlich Deutschland, Österreich und die Schweiz und Benelux dann halt auch noch. Und so in diesem neuen Cluster, das wir jetzt praktisch als eins sehen, trägt Deutschland, besonders was den Scotch Whisky angeht, natürlich eine tragende Rolle. Unser Scotch Whisky verkauft sich in Deutschland wirklich und glücklicherweise sehr, sehr gut. Und das soll natürlich halt auch so bleiben. Und du hast es schon so gesagt, oder ich habe es ein bisschen rausgehört, bei dieser Stärke, die der Single Malt natürlich auch momentan an den Tag legt, ja, die Popularität und natürlich auch der Anspruch, den viele Single Malts mitbringen, ist bei vielen Konsumenten der Blended Scotch so ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, also viele ich sage jetzt mal bewusst unserem Alter, haben ja so diese absoluten Hochzeiten des Blended Scotch gar nicht mehr so erlebt. Ja, und dann ist es natürlich jetzt bei vielen halt ja einfach so ein Whisky, der immer auch so ein bisschen belächelt wird. Das kann aber auch einfach daran liegen, weil viele Menschen natürlich Blended Scotch vielleicht gar nicht wirklich verstehen oder natürlich auch einfach Vorurteile gegenüber dem Grain Whisky haben. Oder sich auch einfach gar nicht die Zeit nehmen, einen Blended Scotch mal ausgiebig zu probieren und die Idee dahinter zu verstehen. Aber Blended Scotch hat natürlich, um vielleicht auf deine Frage zurückzukommen, auch bei uns in Deutschland für unser Geschäft immer noch eine absolut tragende Rolle. Und auch hier ist Johnnie Walker der meistverkaufte Scotch Whisky.
Was ich jetzt auf der einen Seite wirklich so interessant, aber auf der anderen Seite auch irgendwie seltsam finde, ist die Tatsache, dass das Blended Whisky, schottischen Whisky, ja überhaupt erst weltweit populär gemacht hat. Ich meine, als im 19. Jahrhundert die Reblausplage ja große Teile der europäischen Weinernte vernichtet hat und dann quasi Wein oder Cognac und andere fruchtig leichte Spirituosen vom Markt gedrängt hat, kam ja dann Blended Whisky, um in Europa einfach diese Lücke zu füllen und die Nachfrage zu bedienen. Also das heißt, Blended Whisky, also die Kombination aus Malt und Grain Whisky, war international schon lang im Siegeszug, bevor von Single Malts überhaupt die Rede war. Weil ich meine, Single Malts sind ja vor allem ein Phänomen der letzten circa 60 Jahre, zumindest deren großer Erfolg. Wie kommt es da, dass diese Kategorie Blended Whisky mittlerweile häufig belächelt wird oder gar teilweise als minderwertiger als Single Malt betrachtet wird, wenn es, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, eigentlich die tragende Säule der Scotch-Industrie ist?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke mal, es könnte auch einfach damit zu tun haben, dass die Bestseller im Blended Scotch-Whisky-Bereich sich meist im unteren Preissegment bewegen. Und viele Verbraucher adaptieren diesen monetären Anspruch dann häufig auf die gesamte Kategorie. Es liegt ja auf der Hand, dass der Grain-Whisky wirklich vielen ein Dorn im Auge ist, weil er natürlich, so ehrlich müssen wir sein, recht ökonomisch produziert werden kann und auch von seinem Charakter her eher leicht und wenig akzentuiert daherkommt. Aber wie ich auch schon gesagt habe, er trägt halt einfach seinen Teil dazu bei, einen zugänglichen und trotzdem vielschichtigen Blended Scotch Whisky zu ermöglichen. Es gibt da noch eine weitere Aussage von unserem Masterblender Dr. Jim Beveridge und die fand ich sehr, sehr besonders, weil sie natürlich ein bisschen populistisch beinahe ist. Er sagte einmal, das Beste, was man einem guten Single Malt antun kann, ist etwas Grain dazugeben. Und das kann natürlich jetzt jeder sehen, wie er will. Aber das zeigt halt auch so ein bisschen, wie wir intern und natürlich das Blending-Team an sich auch einfach zu diesem Thema stehen. Ja, dass Blended Scotch halt immer noch eine Macht ist. Und früher war, wie du es auch schon gesagt hast, Blended Scotch immer so ein bisschen, der Whisky, den man miteinander verschnitten hat, um Fehltöne auszugleichen. Ja, das waren Zeiten, in denen die Kontinuität in der Produktion von Whisky halt noch lange nicht diese von heute war. Das ist natürlich nicht mehr der Grund, warum wir jetzt noch Blended Scotch produzieren, sondern das machen wir heute wirklich, um, wie ich es vorhin schon bei Johnnie Walker Green Label auch einmal anklingen lassen habe, um wirklich gegensätzliche Aromen und gegensätzliche Charaktere von verschiedenen Whiskys in einem zu vereinen und somit halt wirklich auch einen vielschichtigen Whisky zu schaffen. Und ich sehe es immer so ein bisschen so, dass der Grain Whisky so die Leinwand ist, auf dem halt ein guter Blend aufbaut. Und dann sind halt die verschiedenen Malt Whiskys so ein bisschen die Farbe, die man dann halt darauf aufbringt, um halt ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Und wie sich jeder denken kann, ne, je mehr Farbe oder je mehr verschiedene Farben man zur Hand hat, desto ja, detaillierter wird dann am Ende das Bild. Und wir haben sehr, sehr viele Farben bei uns im Konzern halt natürlich, weil wir einfach Zugriff auf unglaublich viele verschiedene Whiskys haben. Und ja, das ist dann, glaube ich, wirklich eine Freude, in diesem Blending-Team zu arbeiten und neue Whiskys zu erschaffen. Und ja, ich denke mal, dass einfach dieses Vorurteil bezüglich Grain Whisky, ja, natürlich immer noch da ist, aber vielleicht kann man den Leuten die Angst davor so ein bisschen nehmen, dann ab und zu veröffentlichen wir ja auch im Rahmen der Special Releases mal einen sehr, sehr alten Single Grain Whisky und da kann man eigentlich dann ja auch mal probieren, was dieser Whisky eigentlich im Alter auch zu leisten imstande ist. Der wird dann auch wirklich sehr, sehr smooth und auch wirklich komplex und das ist halt kein schlechter Alkohol, ja, das ist hoch ausdestilliert und man muss keine Angst haben, wenn man das mit in seinem Blend hat.
Absolut, also es gibt wirklich hervorragende ältere Single-Grain-Whiskys, was man halt einfach nur beachten muss oder im Hinterkopf haben muss, er bringt halt jetzt nicht sehr viel Charakter mit, aber dadurch ja, verwandelt er sich oder entwickelt er sich halt ganz anders im Holz, was aber nicht weder schlecht noch positiv ist, sondern einfach ja, eine komplett neue, aber spannende Whisky-Kategorie hervorbringt. Wenn wir jetzt aber mal Blended Whiskys mal kurz zur Seite schieben und uns nochmal die Marke Johnnie Walker anschauen, das ist ja, ja, Johnnie Walker ist ja häufig der Name für schottischen Whisky. Auch wenn, ja, auch wenn jemand die Definition von Scotch, Single Malt oder Blended Whisky nicht kennt, Johnnie Walker hat ja schon mal gehört. Das heißt, Johnnie Walker ist ja wirklich so eine wichtige Säule der schottischen Whisky-Industrie. Wenn wir uns jetzt mal die letzten 100 Jahre anschauen, was meinst du, wie die Whisky-Industrie heute aussehen würde, hätte es Johnnie Walker nicht gegeben? Also nicht Blended Whisky, sondern wirklich konkret die Marke Johnnie Walker.
Ja, dann wäre wahrscheinlich Dimple der meistverkaufte Scotch Whisky der Welt. Nein, Spaß beiseite. Also ich will es vielleicht gar nicht so direkt auf Johnnie Walker im Einzelnen beziehen, sondern würde da, glaube ich, mal, ja, wie wir es auch schon gesagt haben, den gesamten Blended Scotch mitnehmen. Wie gesagt, es gibt auch andere Global Player. Und ja, Blended Scotch Whisky ist über die letzten, ich sag mal, ja, jetzt 160 Jahre, ja, also als man 1860 dann praktisch den Grain Whisky freigegeben hat, um ihn halt auch in Blends zu verarbeiten, wie du schon gesagt hast, war das ein enormer Katalysator halt für diese Spirituosenkategorie. Natürlich ist das Wegfallen der französischen Konkurrenz, ja, also damals wurde ja auch sehr viel Cognac getrunken, das hat natürlich noch seinen Teil dazu beigetragen, um einfach auch diese Erfolgsgeschichte zu schreiben. Aber wie du ja auch weißt, haben wir ja in der Scotch-Whisky-Szene oder das Scotch-Business an sich global gesehen, hat immer wieder viele Höhen, aber auch sehr, sehr viele Tiefen durchmachen müssen. Und ich bin einfach der Meinung, dass es ja viele der Brennereien, die wir halt heute haben und die auf eine jahrhundertelange Tradition und Geschichte zurückblicken können, teilweise gar nicht mehr hätten, wenn es halt ja große und berühmte und auch beliebte Blended Scotch Whiskys wie Johnnie Walker nicht hätte gegeben. Ja, also auch bei uns viele Brennereien, die natürlich sehr, sehr wichtig sind und die, bevor der Single Malt Boom wirklich so ins Rollen kam, ja, ausschließlich für unsere Blends produziert haben. Da wurden halt einfach auch dann ja Arbeitsplätze gerettet. Es wurden die Brennereien gerettet und um es dann wirklich auch so auf die gesamte Blendindustrie und da natürlich auch als meistverkauften Blend Johnnie Walker zu beziehen, würde ich schon sagen, dass ja, das ganze Geschäft heute teilweise wirklich dankbar sein kann, dass ja diese Blends über diese über 100 Jahre wirklich so viel Kontinuität an den Tag gelegt haben und ja einfach vielen Brennereien ja ihr Geschäft gerettet haben.
Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie ein Single Malt hergestellt wird, da ist ja ein Masterblender und sein Team und die kreieren ja auf Basis ihres Bestands an Malt Whisky ein neues Produkt. Beim Blended Whisky, wie jetzt zum Beispiel beim Johnnie Walker, habt ihr ja nicht nur eine Destillerie mit deren Whiskys, sondern ja Dutzende und das auch noch kategorieübergreifend. Wir hatten es ja schon angesprochen, Malt und Grain Whiskys. Wie geht da euer Team und vor allem euer Master Blender Dr. Jim Beveridge vor, wenn er einen neuen Whisky kreieren soll? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Blue Label, der ja unter Jim in den 90ern entstand.
Ja, genau, also Johnnie Walker Blue Label habe ich ja schon ein paar Worte zu verloren. Natürlich so ein bisschen die Speerspitze oder das Flaggschiff halt einfach, was was ja unseren Blended Scotch in dieser Riege angeht. Und ja, das ist natürlich ein Whisky, der so als Grundidee einmal, ja, muss man sich vorstellen, hat man einmal an die Wand geworfen, wir wollen einen Blended Scotch Whisky gestalten, der in seiner Tiefe und in seiner Subtilität und seinem Facettenreichtum, seiner Vielschichtigkeit, ja, einem Single Malt in nichts nachsteht, ihn vielleicht sogar übertrumpfen kann. Und das ist dann im Grunde eigentlich immer so der Entstehungsprozess eines jeden neuen Blends. Ja, also es gibt immer einmal eine Idee, was wollen wir für einen neuen Blend kreieren. Das sind natürlich manchmal schon Ideen, die so aus dem Blending-Team direkt kommen. Wenn ich da ein paar Jahre zurückdenke, wir hatten so diese Blenders-Batch-Serie. Das waren so 0,5er-Flaschen. Da waren so ein paar experimentelle Blended Scotch-Whiskys drin, die wirklich sehr, sehr gut angekommen sind. Johnny Walker Blenders Batch Espresso Roast ist vielen sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ja, also eine schöne Abfüllung, die wirklich, ja, so ein bisschen, ja, ich sag mal, experimentellen Charakter auch in den Blended Scotch gebracht hat. Und natürlich werden aber auch einfach die Ideen für viele neue Blends von der Firma selbst geschaffen. Ja, da wird geschaut, was sind die Trends in den nächsten Jahren, welcher Whisky wird eventuell nachgefragt. Ja, ich meine, rauchige Whiskys haben immer mehr an Beliebtheit gewonnen über die letzten Jahre. Und natürlich schaut man auch immer wieder, ja, was fehlt in unserem Portfolio vielleicht noch, um auch die letzte Käuferschicht, die irgendwie noch, ja, noch nicht auf uns aufmerksam geworden ist, um die vielleicht auch noch für uns zu gewinnen und um halt auch für die noch einen, ja, attraktiven Whisky zu schaffen.
Und worin unterscheidet sich dann jetzt zum Beispiel der Red Label und eure Luxusvariante, also der Blue Label, also ausschließlich im Alter der verwendeten Whiskys oder in erster Linie in der Auswahl der Destillerien?
Ja, die Destillerien, die sind schon verschieden. Ja, also wenn wir jetzt mal Red Label als Beispiel nehmen, da sind ja auch viele der Lead Whiskys, ja, also der Lead Whisky in einem Blend, der ja immer besonders mit seinem Charakter im Endprodukt halt zum Vorschein kommt. Und bei Johnny Walker Red Label haben wir ja unter anderem, ja, Kalila habe ich schon erwähnt, ja, da, das ist dann so ein bisschen der Rauch, den man auch im Red Label finden kann. Wir haben aber auch Cardu dabei, ja, das Home of Walker, also eine Brennerei, die wirklich für fast jeden unserer Johnny Walker Blends Whisky dazu gibt. Wir haben halt auch noch Blair Ethel dabei, wir haben Talisker dabei, also das sind halt auch bei Johnny Walker Red Label schon, ja, prominente Namen. Und natürlich unterscheidet sich die Auswahl der Whiskys, wenn wir jetzt einfach mal Red Label und Blue Label gegeneinander stellen wollen, dann unterscheidet sich natürlich diese Auswahl der verschiedenen Brennereien voneinander, aber halt auch die, ich sag mal, die Intensität und, wie du halt auch gesagt hast, selbstverständlich das Alter der verwendeten Whiskys. Bei Johnny Walker Red Label haben wir vom Ansatz her wirklich einen jungen Blended Scotch Whisky, der ein bisschen Süße, ein bisschen was an Früchten und hinten raus vielleicht noch so ein kleines Rauchfinish mitbringen soll, zwischen, ja, 10 und 12 Euro. Und ich finde, man muss dann auch immer so fair sein und die Whiskys als das bewerten, was sie sind. Bei Johnny Walker Blue Label, habe ich ja schon erwähnt, war der Ansatz halt einfach einen sehr, sehr komplexen Blended Scotch zu schaffen, der so ein bisschen demonstriert, wozu Blending heute eigentlich in der Lage ist. Und Dr. Jim Beveridge empfiehlt ja auch den Verzehr von Johnny Walker Blue Label, ja, so ein bisschen klassischer, ja, also vielleicht zieht man sich in sein Herrenzimmer zurück oder halt vielleicht auch an den Kamin, ja, oder man nimmt einfach ganz besondere Momente, die irgendwie zu feiern sind, um sich halt, ja, diesen Whisky wirklich zu gönnen und ihn halt auch zu zelebrieren. Und dann einfach ein Glas Eiswasser dazu. Und wenn man dann Schluck für Schluck halt diesen Whisky halt immer weiter degustiert, dann findet man halt auch einfach immer wieder neue Facetten darin. Und ja, das liegt natürlich daran, dass die Whiskys, die für Johnny Walker Blue Label verwendet werden, einfach wesentlich rarer sind. Wir haben immer mal so eine Angabe gemacht, dass so jedes 10.000ste Fass überhaupt erst so den Charakter und die Qualität und ja, auch die Vielschichtigkeit mitbringt, um, ja, für Johnny Walker Blue Label überhaupt Verwendung zu finden.
Und variiert ihr auch die Fasstypen oder sind das ausschließlich Ex-Bourbon Barrels oder Hogsheads?
Ja, also die Fasstypen, die sind natürlich so wie beim Single Malt auch eigentlich schon sehr, sehr stark auf der Ex-Bourbon bzw. Hogsheads-Seite. Also das sind halt einfach die vorwiegenden Fässer, die in Schottland verwendet werden. Und so ist das natürlich dann auch bei vielen der Grundwhiskys für die Johnny Walker Blends. Generell gibt es natürlich auch Brennereien. Ich denke da so an Benwinners, auch einer der Lead Whiskys im Johnny Walker Blue Label, die ja auch sehr bekannt dafür sind, dass sie häufig ja auch europäische Eiche verwenden und wo es dann auch Abfüllungen im Sherryfass zu Genüge gibt, wenn man denn mal was von ihm bekommt. Und dann ist es natürlich auch klar, dass wir da Einflüsse von, ja, von Sherryfässern haben, die dann am Ende auch ihren Charakter und ihre Frucht mit in die Blends nehmen.
Okay, und hat sich da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten das was geändert? Also wurde bei den Whiskys im Kernportfolio so an der Rezeptur geschraubt? Also hier eine Destillerie weg, da eine dazu?
Ja, das ist durchaus möglich. Also wir haben ja beim Johnny Walker Red Label so um die 35 verschiedenen Whiskys, die dort verarbeitet werden. Beim Johnny Walker Black Label sind es sogar um die 40. Und der eigentliche Grundgedanke von diesen Blends ist ja, dass man wirklich einen Whisky mit gleichbleibendem Geschmack und gleichbleibender Qualität hat. Und das ist auch heute noch das Ziel. Und natürlich kann es durchaus sein, dass die eine oder andere Destillerie mal ausscheidet oder dass der Whisky einfach für die Rezeptur dieses Blends nicht mehr in Frage kommt. Und dann ist es auch durchaus möglich, dass er durch ein oder sogar zwei andere ersetzt wird. Aber der Grundcharakter jedes Blends beziehungsweise die Grundidee, die ja am Anfang mal im Raum stand, um diesen Blend zu kreieren, die soll einfach kontinuierlich immer weiter verfolgt werden. Und ja, wenn es denn da Trends gibt oder Anpassungen, dann steuert man das eher halt mal über eine neue Abfüllung, so wie zum Beispiel beim Johnny Walker Double Black, ja, der so ein bisschen eine Ergänzung zum sehr, sehr beliebten Johnny Walker Black Label wurde. Und oder halt auch bei diesem Relaunch praktisch vom Johnny Walker Gold Label, ja, der ja früher noch als 18-jähriger Blend da war und jetzt ein bisschen jünger geworden ist. Die Grundrezeptur ist aber ja gleich geblieben. Und die Blenders Batch Serie, die ich auch schon erwähnt habe, die man so ein bisschen ausgekoppelt von den Farben ja kreiert hat, sollte so ein bisschen die Spielwiese sein, um halt auch einfach mal Dinge auszuprobieren, ohne wirklich an diesem Grundstock der Abfüllung etwas ändern zu müssen.
Ist da eigentlich geplant, da mal Nachschub zu liefern, wie jetzt zum Beispiel der Espresso Roast oder andere von diesen experimentellen Whiskys?
Ja, also das wäre natürlich wünschenswert. Ja, wir haben da intern in den letzten Wochen und Monaten sogar schon drüber geredet, weil das einfach überall gut angekommen ist. Ja, das waren, wie ich schon erwähnt habe, einfach coole, junge und kreative Whiskys für wirklich kleines Geld. Also ich kann mich noch erinnern, diese Blenders Batch Abfüllung, Rum Cask Finish und auch Espresso Roast, die haben ja so Anfang 20 Euro gekostet. Das war wirklich super fair und das war natürlich dann auch bei vielen ja sehr, sehr beliebt und es passiert ja trotzdem noch eine Menge, was so neue Abfüllungen angeht. Vielleicht, um das einmal kurz anklingen zu lassen, Johnny Walker Origins, ja, also eine Auskopplung auch wieder vom Johnny Walker Black Label, die jetzt ganz, ganz neu sind und die noch nicht jeder so richtig auf dem Schirm hat. Und da hat man so ein bisschen dieses Thema, was Johnny Walker Black Label eigentlich immer spielt, diese Four Corners of Scotland, die wir immer nennen, ja, also diese wirklich vier sehr, sehr besonderen Regionen der schottischen Whisky-Industrie, die halt zusammenkommen, um halt ein Blend wie Johnny Walker Black Label zu kreieren. Und die nehmen wir so ein bisschen für sich und haben halt eine Black Label Abfüllung aus jeder einzelnen Region halt herausgebracht. Also es gibt ein Johnny Walker Black Label Origin für die Lowlands, für die Speyside, für die Highlands und für die Isle of Islay. Und das nochmal Besondere daran ist, dass in der Tat wirklich nur die Lowland Abfüllung von der Origin Serie ein Blended Scotch im klassischen Sinne ist. Alle anderen drei sind Blended Malts und ja, sind wirklich mit den Lead-Whiskys der jeweiligen Region halt ausgestattet, um so ein bisschen zu zeigen und zu repräsentieren, ja, was der Black Label im Allgemeinen so aus den Highlands oder von der Isle of Islay an Geschmack mitnimmt. Ist sehr, sehr interessant und sollte man sich mal angucken.
Auf jeden Fall, also das klingt wirklich sehr, 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 sehr spannend, so, ja, wie so ein Stempel der einzelnen Regionen in eine Flasche zu packen. Was ich aber auch absolut interessant finde und was so irgendwie so absolut fixer Bestandteil von Johnny Walkers ist, ja der Striding Man, also die Figur auf der Flasche, dieser voranschreitende Mann. Und das ist ja mittlerweile so zum Sinnbild von Johnny Walker geworden. Wie kam es eigentlich zu der Idee, das als Markensymbol zu nehmen? Weil die ersten Entwürfe am Anfang des 20. Jahrhunderts, die sahen ja nun wirklich aus für meinen Geschmack nun wirklich schrecklich aus. Und im Vergleich zur heutigen Variante, die ja wirklich durchgestylt ist und wo wahrscheinlich jeder Strich eine Bedeutung hat, Wie kam es dazu, diesen Striding Man als Symbol zu nehmen?
Ja, also im Grunde ist Johnny Walker natürlich schon ab dem Zeitpunkt, wo Alexander, also der Sohn von John Walker, dem Gründer, die Leitung übernommen hat, zu einer Firma geworden, die sehr, sehr früh auf Marketing gesetzt hat. Ja, also das schräge Etikett, um natürlich im Rückbuffet ein bisschen aufzufallen und auch um mehr Platz zu generieren, um größer zu schreiben. Ja, das sind so Kleinigkeiten gewesen. Da hat sich so im 19. Jahrhundert niemand anders drüber Gedanken gemacht. Und ja, die beiden Enkel von John Walker, Alexander der Zweite und George Patterson Walker, die dann in dritter Generation praktisch die Firma geleitet haben, die haben dann ja noch mal mehr Anstrengungen generiert Anfang des 20. Jahrhunderts, um ihre Marke wirklich auch ja einer breiten Bevölkerung und global bekannt zu machen. Und ja, dann gibt es ja diese Geschichte, wie sie da 1908 zusammen mit Tom Bone, einen Cartoonisten der damaligen Zeit, der zusammen in einem Restaurant saßen. Und der hat dann eher beiläufig auf die Rückseite dieser Menükarte, die dort auf dem Tisch lag, so eine Karikatur des Großvaters der beiden gezeichnet, also einen Johnny Walker, ja, in schreitender Form. Und das hat den beiden dann halt so gut gefallen, dass sie wirklich auch ab diesem Zeitpunkt gesagt haben, ja, das ist jetzt unser Markenzeichen und das wandert jetzt wirklich auf jede Flasche. Und das war dann in der Tat eines, ja, der ersten Reklamebilder überhaupt dieser Zeit. Und dieses Bild war damals wirklich ein Qualitätsmerkmal, sodass man es nachher auch als Talisker, dann als Brennerei zum Konzern gehört hat, wirklich auch auf einige Single-Malt-Abfüllungen von Talisker gedruckt hat, um ja ein Qualitätsmerkmal darzustellen. Dann, wie wir ja schon gesagt haben, damals war Blended Scotch das wirklich alles umfassende Thema in dieser Branche. Und der Single Malt hatte es eher schwer, wenn man da mal eine einzelne Abfüllung gemacht hat. Und insofern waren die Verhältnisse da ja noch ein bisschen andere. Und man hat halt da den Striding Man genutzt, um ja sogar Single Malt zu pushen. Und ja, die Neugestaltung, die ist ihm dann, wie du schon gesagt hast, eigentlich ganz gut bekommen. Ich finde, die zweite Version, die ja dann ja nach dem Redesign so von Basil Patridge, das erste Mal so bunt daherkam, die gefällt mir auch immer noch sehr, sehr gut. Und ich bin alles um allem sehr, sehr glücklich, dass wir die heute noch ja auf der Flasche haben. Und du hast es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Es ist wirklich ein Symbol, das einfach sehr, sehr vielen Menschen bekannt ist. Und das, obwohl sie es vielleicht gar nicht immer mit Scotch Whisky in Verbindung bringen.
Ja, also Karikatur, wie du es gerade gesagt hast, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil ich habe jetzt mehrere von diesen alten Plakaten angeschaut und der wirkt teilweise schon ein bisschen, ja, gruselig. Also ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, das für eine für ein Luxusprodukt als Markensymbol zu verwenden. Aber klar, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen einschüchternd wirkt, erzeugt es doch in gewisser Weise Aufmerksamkeit. Aber ich muss schon sagen, also es ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied zu der Stilistik von damals und dieser Eleganz von dem Striding Man heute. Da sieht man auch wirklich, wie so die Wahrnehmung, die konzerninterne Wahrnehmung der Marke sich verändert hat. Und ihr hattet ja Ende der 90er die große Keep Walking-Kampagne von Johnny Walker und in dessen Zuge ja der Striding Man auch nicht mehr nach links ging, sondern plötzlich nach rechts. Sollte das damals mehr in Richtung Zukunft gewandt wirken oder was war der Grund für den Richtungswechsel?
Ja, das ist ganz lustig. Es gibt wirklich viele Menschen, denen das gar nicht so sehr aufgefallen ist, weil sie dann im Detail auch überhaupt gar nicht darauf geachtet haben, okay, wo geht er denn jetzt hin? Aber du hast recht, 1999 gab es ja diese Veränderung und da hat er dann einmal die G-Richtung gewechselt. Ja, also wichtig ist ja, dass er immer weitergeht. Also Keep Walking, das war ja auch die Kampagne, nur die Richtung, die wurde da halt ein bisschen angepasst und man kann da jetzt natürlich viele Geschichten drumherum spinnen, aber ehrlich und auf den Punkt gesagt, ist es natürlich einfach ja eine vom Marketing beeinflusste Entscheidung gewesen. Hat ein bisschen so mit der Psychologie des Menschen zu tun. Ja, Positives und Fortschritt und Entwicklung geht bei uns eigentlich natürlich immer, so wie hoffentlich dann auch an der Börse von unten nach oben und so wie wir halt auch dann schreiben von links nach rechts. Und ja, dieser Ansatz war es dann eigentlich, der uns dazu bewogen hat, dann Ende letzten Jahrhunderts ja ihn einmal kurz umzudrehen. Wie gesagt, vielen ist es halt gar nicht aufgefallen, aber wenn man jetzt dann mal so drauf achtet und dann in der Tat auch nochmal eine Abfüllung in der Hand hat, wo der Striding Man halt von rechts nach links geht, dann kann man immer ziemlich sicher sein, ja, dass es eine Abfüllung ist, die vor 1999 released wurde.
Okay. Steven, zum Schluss würde ich dir gerne noch vier Begriffe bzw. Aussagen geben und du sagst mir spontan aus dem Bauch heraus, was dir als erstes dazu einfällt. Bist du bereit?
Okay. Ja, gerne.
Okay, die erste Aussage ist, oder erster Begriff, Whisky in Cocktails.
Soll ich mit einem Wort antworten oder lieber
ja, einfach was dir einfällt, was du sagen möchtest.
Ja, also die Mixability von Whisky und Cocktails ist, wie ich finde, absolut grandios. Natürlich gibt es viele Klassiker, die auch mit American Whisky hergestellt werden. Genauso viele klassische Drinks gibt es aber auch mit Scotch Whisky. Und ich habe einige Freunde an der Bar, die ja da sehr, sehr gerne auf Johnnie Walker Black Label zum Beispiel zurückgreifen, weil es halt einfach ein charakterstarker Blend ist. Und Wop Roy ist so ein schöner klassischer Drink, der mit Johnnie Walker Black Label sehr, sehr gut funktioniert. Also einfach eine Manhattan-Variante mit Blended Scotch. Und das ist ein simpel zubereitender Drink, der aber, was das Aroma und den Geschmack angeht, wirklich vielschichtig und ja, sehr, sehr tief ist auch von der Aromatik. Und das mag ich einfach, ohne viel Aufwand gute Drinks machen. Und das kann man mit Scotch Whisky sehr, sehr gut.
Okay, nächste Aussage. Deutschland als Whisky-Markt.
Ja, habe ich vorhin schon kurz einmal erwähnt, natürlich für uns und ich glaube auch für viele Marktbegleiter sehr, sehr wichtig. Der Scotch Whisky wird in Deutschland immer populärer und ich hoffe, das bleibt so. Und am Ende ist es für mich da keine Konkurrenz, ob jetzt Single Malt oder Blended Scotch, sondern die gehen beide Hand in Hand und sind halt einfach ein positives Aushängeschild für ja, für Schottland als Land und natürlich halt auch für diese Spirituosenkategorie und das ja natürlich auch besonders in Deutschland, unserem Heimatmarkt.
Okay, die nächste Aussage bzw. abgewandelte Frage ist ein bisschen gemein. Okay, Whisky-Destillerien, die Diageo gern in Besitz hätte, aber nicht hat.
Ja gut, da ich ja relativ wenig Möglichkeiten habe, darauf Einfluss zu nehmen, kann ich da dann wahrscheinlich auch einfach nur meine eigenen Einschätzungen kundtun. Also Sinn machen würde natürlich eine Brennerei, die vom Charakter her unser ja schon recht breites Portfolio ergänzt. Ja, ich meine, wir haben ja wirklich in jeder Region Schottlands eigentlich sehr, sehr schöne Brennereien, die auch dem Charakter der Region entsprechende Whiskys produzieren. Es gibt dort einige, die ich sehr mag und die halt auch so von geschätzten Kollegen vertreten werden, die zum Beispiel auch schon bei dir natürlich zu Gast waren. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch zum Ewald Stromer. Markus Heinze kenne ich auch schon eine ganze Weile. Und Burg Lady ist eine Brennerei auf Eiler, die mir auch sehr am Herzen liegt, die ich wirklich gerne mag. Ich finde, Artbeck ist auch eine sehr, sehr schöne Brennerei, wenn man auf Eiler unterwegs ist und dort mal touristisch wirklich sich die Sachen ansehen will, dann wird man dort auch sehr, sehr gut versorgt. Und ich bin aber sonst mit dem Portfolio und mit den Brennereien, die wir so bei uns haben, wirklich äußerst zufrieden und Wünsche nach mehr gibt es da eigentlich gar nicht.
Okay, letzte Aussage. Dein persönlicher Lieblings-Johnny Walker.
Oha. Ja, da hast du mich natürlich erwischt. Das ist
hat vier Fragen lang gedauert.
natürlich immer ein bisschen mit der Situation zu tun, so wie ich es ja eigentlich die ganze Zeit schon beschrieben habe. Ne? Natürlich sind die Whiskys sehr, sehr breit aufgestellt mit vielen verschiedenen Stories und auch Situationen, die man damit halt gut über die Bühne bringen kann. Ich würde sagen, wenn wir jetzt wirklich so die Colors-Serie nehmen, dann ist es, glaube ich, Johnnie Walker Black Label. Das wird jetzt eventuell ein bisschen überraschen, aber Dave Broom, wirklich ein angesehener Whisky-Autor unserer Zeit, hat Johnnie Walker Black Label mal als den Gold-Standard des Blended Scotch Whisky beschrieben. Und damit meint er, glaube ich, nicht, dass es der beste Blend ist, den man kaufen kann, sondern einfach, dass er auch natürlich wieder in Bezug auf diesen Preis ja von Mitte 20 Euro einfach ein Whisky bietet, der ja unglaublich gut gemacht ist, der in super vielen Situationen funktioniert, also einfach straight als Drum oder halt auch auf Eis oder wie ich ihn zum Beispiel über alle Maßen schätze im Scotch and Soda, wirklich ein klasse Whisky und auch sehr, sehr häufig unterschätzt, aber probiert das einfach mal. Ja, Johnnie Walker Black Label, Sodawasser drauf, gutes Eis und da kann man auch dann mal ohne Reue einen zweiten trinken, ist kein Zucker drin und ja, mit dem Alkohol sind wir ja sowieso mehr vorsichtig. Ne?
Also quasi ein Benchmark-Whisky.
Könnte man schon so sagen, ne? Also wir haben ja vorhin schon kurz gesagt, dass Johnnie Walker Blue Label ja so ein bisschen das symbolisiert, was ja Johnnie Walker eigentlich ausmachen soll, also Knowledge und Finesse in Blended Scotch. Und dazu würde ich aber natürlich sagen, dass es jetzt halt kein Whisky für jedermann ist. Hat natürlich auch einfach mit dem Preis zu tun. Das muss es einem dann auch einfach wert sein, in einer besonderen Situation oder zu einem besonderen Anlass so einen Whisky zu genießen. Aber das mag ich halt bei Black Label. Ja, das ist, und damit kann man, glaube ich, ganz gut schließen. Das, was ich auch eingangs meinte, das ist wirklich ja ein Scotch-Whisky für jedermann, der auch wirklich für fast jeden gut erschwinglich ist und der für das Geld auch einfach eine Menge bietet.
Lieber Steven, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Das war jetzt wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview beziehungsweise sehr, sehr interessante Antworten von dir. Und ja, wie gesagt, nochmals vielen Dank für die ja fast jetzt sehr spannende und unterhaltsame Stunde.
Ja, Philipp, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten da vielleicht den einen oder anderen die Angst vor den Blends nehmen. Ja.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Markenbotschafter Steven Lasner über die Whisky-Marke Johnnie Walker. Wir sprachen über die Whiskys von Johnnie Walker und die Bedeutung der Marke für die schottische Whisky-Industrie. Möchtest du in Zukunft noch mehr Whisky-Episoden hören und noch mehr Details und interessante Gespräche mit Szene-Experten hören, dann folge uns einfach in deiner Podcast-App. So bleibst du auf dem Laufenden, sobald eine neue Folge des Eye for Spirits Whisky-Podcasts erscheint. Viele Grüße und bis nächste Woche. Philipp.